willkommen zu Kulturindustrie, dem Podcast, in dem normalerweise vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Ich bin Lukas Bawenschik und bei mir sind heute Alex Matzkeit.
Gute Tageszeit.
Sascha Brittner.
Mit Katze.
Und Michaela Satori.
Ohne Katze.
Ohne Katze. Und diese drei Letztgenannten sind heute Kandidaten, denn anstatt über ein einzelnes Thema zu sprechen, machen wir ein Quiz, das große Kulturindustrie, Pop- und Hochkultur-Jahresendquiz, dessen Namen Lukas vorher nicht geplant hat. Deshalb wird es spontan ausgesagt. Ich werde euch 20 Fragen stellen. Bei jeder könnt ihr 4 Antwortmöglichkeiten geben, A, B, C, D. Ihr werdet in versetzten Abständen jeweils als erster, zweiter oder dritter antworten können. Das heißt, wenn jemand davor die Antwort gibt, kann er damit die Antworten der beiden Kandidaten danach beeinflussen oder irgendwie in eine Richtung schieben. Wenn man Glück hat und es nicht weiß, aber vor einem ist jemand, der es weiß, dann hat man natürlich Glück gehabt in diesem Fall. Mal sehen, wie viel ihr wisst. Diese Fragen sollten ursprünglich in so Blöcke eingeteilt werden. Jetzt sind das nur die ersten beiden Blöcke. Im ersten wird es um Namen gehen. Die Kategorie heißt Nomen est Omen. Und in der zweiten werde ich Schätzfragen stellen. Das heißt, dort gewinnt dann jeweils der, der am nächsten dran ist. Gibt es noch irgendwelche Fragen im Vorfeld? Sonst würde ich einfach mit der ersten Frage einsteigen.
Gibt's was zu gewinnen?
Liebe, Zuneigung, Anerkennung und Respekt von der gesamten Menschheit wahrscheinlich.
Das also ist mehr, als ich je in meiner Kindheit erfahren habe. Also danke.
Ich werde jetzt als Reihenfolge mal festlegen, Sascha ist der Erste in der Liste, Michaela die Zweite, Alex der Letzte, aber damit wird immer nur angezeigt, wer eben beginnt mit der jeweiligen Runde. Die erste Frage, Sascha ist der Erste, der antworten wird. Welche dieser Figurennamen ist nicht einem amerikanischen Spielfilm entnommen? Ist es A, Theodore Twombly, B, Rupert Ionix, C, Flipper Purify, oder D, Johnny Goodboy Tyler? Sascha, hast du eine Idee? A, B, C,
nicht
D.
Entnommen.
Einer dieser Namen ist von mir erdacht. Die anderen sind tatsächlich Namen von Figuren aus größeren amerikanischen Spielfilmproduktionen.
Ja, das erste, das weiß ich. Also, einen Namen habe ich erkannt.
Okay.
Ich muss jetzt strategisch antworten. Einen Namen habe ich erkannt. Die anderen drei waren so ein Blur. Ich sag, der mit dem Flipper, was war das, C?
Flipper Purify.
Nee, das hört sich zu cool an. Der letzte D, ich sag D, John irgendwas, was das
Johnny
war.
Goodboy Tyler.
Johnny, ja.
Gut, deine Antwort ist
D.
Michaela, hast du eine Idee? Was ist deine Antwort?
Also meine erste Idee war, dass es C ist. Aber ich denk mir halt, es wäre zu einfach, weil der Name am lächerlichsten klingt, meiner Meinung nach. Deswegen sage ich B.
Michaela sagt B. Und Alex sagt auch B. Da nimmt er das Abstaubertor mit, denn tatsächlich richtig, es ist Antwort B. Rupert Ionix habe ich mir ausgedacht, während Theodore Twombly, Sascha, woher stammt der Name?
Aus Her. Auch genau. Ein ganz wichtiger Film für mich.
Das ist der Joaquin Phoenix-Charakter in Her mit dem kuriosen Namen Theodore Twombly. Flipper Purify ist die Wesley Snipes-Rolle in Jungle Fever von Spike Lee. Ein sehr kurioser Name, aber deshalb habe ich ihn ausgewählt. Und Johnny Goodboy Tyler stammt tatsächlich aus der Scientology-Filmkatastrophe Battlefield Earth. Aber ich finde, das sind doch wunderschöne Namen.
Und also ich habe jetzt schon großen Spaß mit diesem Quiz. Vielen Dank, Lukas.
Und ich finde, Rupert Ionix habe ich mir doch auch ganz nett ausgedacht. Mhm. Die zweite Frage beschäftigt sich mit einer großen Videospielserie. Die Frage ist nämlich, welches dieser Pokémon existiert wirklich? Ja. Ist es A, Zwiebelimp, B, Lauchzelot, C, Karotter oder D, Kümmelwürm? Und diesmal beginnt Michaela.
Alter.
Soll ich nochmal sagen? Es gibt
bitte.
Zwiebelimp, Lauchzelot, Karotter und Kümmelwürm.
Ich sag Karotter.
Michaela sagt C, Karotter. Wie sieht es mit mir aus, Alex? Hast du irgendeine Idee?
Ich schließe mich da an. Ja, ich schließe mich an, Karotter.
Auch du sagst, Karotter ist ein Pokémon, das existiert. Sascha. Stimmst du zu? Stimmst du ein in den Kanon von Cs oder scheint dir eine andere Option besser?
Ja, wenn du so fragst, vielleicht. Ich hätte aber auch gesagt, Karotter macht am meisten Sinn. Aber wenn du so fragst, dann sage ich...
Vielleicht will ich dich ja natürlich auch manipulieren, indem ich auf eine gewisse
Weise... Ja, ich sage dieses Zwiebelding, Zwiebelimp oder was war das?
Zwiebelimp. Du sagst Zwiebelimp. A. Und damit habt ihr alle drei falsch geantwortet. Tatsächlich ist das Pokémon Lauchzelot ein Pokémon der 8. Generation, eine Weiterentwicklung von Galar Porenta. Ihr erinnert euch sicher alle an Porenta, das Pokémon mit dem Lauch. Und das ist die höchste Stufe. Ich habe mir zwei Pokédex-Einträge für Lauchzelot herausgearbeitet, nämlich Porenta, die viele Schlachten überstanden haben, entwickeln sich zu Lauchzelot. Verwelkt seine Lauchstange, zieht er sich vom Kämpfen zurück. Ich finde, das hat sehr viel Epik darin. Und Lauch dient ihm als Waffe und zur Abwehr, aber viele essen ihn auch. Mit den harten Blättern pariert es und mit den scharfen Stangen kontert es. Das finde ich ganz bemerkenswert.
Hm. Schade. Ich habe gewünscht, es ist Lauchzelot, aber Carota klang besser.
Lauchzelot war es ja auch dann letztlich. Ein versteht ihr das Wortspiel? Es ist wie Sir Lancelot, aber mit Lauch.
Ich dachte, es ist jemand, der besonders viel laucht. Also Lauchzelot.
Ja. Oder irgendwie eine despektierliche Bezeichnung für Polizisten oder sowas.
Dein Lauchzelot. Ja, aber hier auf jeden Fall konnte ich euch mit meinen fiktiven Pokémon wie Carota oder Zwiebelimp in die Irre führen. Jetzt gehen wir wieder in den Spielfilmbereich. Wir werden aber ein bisschen spezifischer. Die dritte Frage lautet, hinter welchem dieser Namen steckt keine Filmfigur, die von Jean-Claude Van Damme gespielt wurde? Vier Namen. Welcher davon wurde nicht von Jean-Claude Van Damme gespielt? Ist es A. Chance Boudreau, B. Jacques Leblanc, C. Gay Karate Man oder D. Rudi Karfmeier? Was davon ist keine Rolle von Jean-Claude Van Damme? Zuerst antworten darf diesmal Alex, der dritte im Bunde.
Kann ich die ersten beiden nochmal hören, bitte?
Chance Boudreau und Jacques Leblanc. Danach Gay Karate Man
und Rudi Karfmeier. Die anderen beiden sind so absurd, dass sie bestimmt echt sind. Deswegen nehme ich den normalklingendsten, den zweiten, James Leblanc.
Jacques Leblanc. Sascha, schließt du dich dem an? Nimmst du eine der anderen Optionen wahr?
Nee, ich sag Gay Karate Man.
Gay Karate Man ist keine Rolle, die Jean-Claude Van Damme gespielt hat, sagt Sascha Brittner. Michaela, wie sieht's bei dir aus?
Kann ich die Namen bitte nochmal hören?
Chance Boudreau, Jacques Leblanc, Gay Karate Man und Rudi Karfmeier.
Ich nehme D, Rudi Karfmeier.
Und damit hat Alex als einziger in dieser Runde den Punkt erlangt, denn Jacques Leblanc habe ich mir ausgedacht. Während Chance Boudreau die Rolle ist, die ein Hard Target von John Woo spielt, während Gay Karate Man die Rolle ist, die er als allererstes in seiner Karriere gespielt hat, in dem Filmdebüt Monaco Forever von 1984, während Rudi Karfmeier aus The Order stammt. Das heißt, hier geht der Punkt an Alex. Jetzt bewegen wir uns ein wenig weg vom Film in eine andere Sparte der Kultur, denn die Frage ist jetzt, sie geht zuerst an Sascha, welche dieser Titel bezeichnet keinen Roman von Charles Dickens? A. Das Geheimnis des Edwin Drood, B. Große Erwartung, C. Das traurige Leben des Jack Harrington oder D. Denkwürdigkeiten des Joseph Grimaldi. Was davon ist kein Roman von Charles Dickens?
Das war jetzt zu viel und zu deutsch. Hast du die auf Englisch da?
Ich habe jetzt die deutschen Übersetzungen.
Ja, das ist das Problem. Wenn die mir bekannt sind, dann auf Englisch. Ich sag mal B.
B, große Erwartung.
Nee.
Wollte gerade sagen. Möchtest du vielleicht noch eine andere Antwort geben?
Ich habe jetzt geraten. Ich sag D.
D. Denkwürdigkeiten des Joseph Grimaldi. Michaela, Charles Dickens, deine Beziehung, wie stehst du zu ihm?
Auch eine Beziehung, die ich nicht sonderlich gut pflege, offensichtlich.
Hast du denn eine Idee, welche dieser vier Romane vielleicht nicht existieren?
Ich will sagen, A.
Das Geheimnis des Edwin Drood scheint dir ausgedacht?
Warte. Ja.
Okay. Und Alex, wie sieht's bei dir aus? Bist du mehr Charles Dickens-Kenner?
Ich habe große Erwartungen auf jeden Fall gelesen und Oliver Twist.
Und hattest du mehr erwartet?
Wow.
Nee, gar nicht mal. Den fand ich ziemlich gut.
Hervorragend. Der Joke ist auch nur geklaut aus Nackte Kanone.
Ich würde aber auch Grimaldi nehmen.
die Denkwürdigkeiten des Josef Grimaldi ist, da muss ich euch leider widersprechen, tatsächlich ein Roman von Charles Dickens. Genauso wie das Geheimnis des Edwin Drood. Tatsächlich ist das traurige Leben des Jack Harrington eine reine Erfindung von mir, von Lukas Bawenschik. Wieder mal kein Punkt für einen der Kandidaten. Die fünfte Frage. Welcher dieser Songs des deutschen Rappers Kollega existiert wirklich? Ist es A, Boss Player King Rap Eternal, B, Angeber Proll Rap Infinity, C, Zuhälter Pimp Rap Unlimited oder D, Macho Gangster Rap Forever? Welcher dieser vier Songtitel existiert wirklich? Michaela, du fängst an.
Oh, kann ich das nochmal bitte hören?
A ist Boss Player King Rap Eternal, B ist Angeber Proll Rap Infinity, C ist Zuhälter Pimp Rap Unlimited und D ist Macho Gangster Rap Forever.
Ich sag Zuhälter Pimp Rap Unlimited.
Du sagst C, Zuhälter Pimp Rap Unlimited. Alex, sagst du auch Zuhälter Pimp Rap Unlimited?
Ich nehm A, ich glaube A.
Du sagst Boss Player King Rap Eternal ist der tatsächliche Kollegasong.
Mhm.
Nun gut, Sascha, wie sieht's bei dir aus? Welchen dieser vier Titel traust du Felix Blume, aka Kollege, am ehesten zu?
Ich bin ein sehr visuell denkender Mensch. Insofern habe ich mir nichts davon gemerkt und du kannst es mir auch noch mal dreimal vorlesen.
Okay, okay, ich einmal noch, weil es so schön war. A, Boss Player King Rap Eternal, B, Angeber Proll Rap Infinity, C, Zuhälter Pimp Rap Unlimited oder D, Macho Gangster Rap Forever.
Ich sag B. Mit dem Forever. Das klingt sehr bewenschig.
Wie ist mit Infinity?
Ach so, ja. Infinity meine ich ja. Forever, ja.
Okay.
Ja, ja.
Ja, Forever sind ja alles so Varianten davon. Und okay, tatsächlich hat den Punkt in dieser Runde damit Sascha Brittner erlangt. Und tatsächlich ist der Titel, der existiert, Angeber Proll Rap Infinity, während Boss Player King Rap Eternal, Zuhälter Pimp Rap Unlimited und Mancho Gangster Rap Forever rein erfunden sind. Ich habe schlecht. Mich jetzt natürlich als Co-Autor und Kollege
in Zukunft gemeldet. Street Cred.
Ja, ich würde auch sagen, damit wird Sascha auf der Straße jetzt endlich respektiert. Wir kommen jetzt zu den Schätzfragen. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir vorhin schon mit dem Lauchzelot so durchschlagenden Erfolg hatten, probieren wir es doch noch mit einer zweiten Pokémon-Frage. Denn meine erste Schätzfrage ist, und diesmal beginnt Alex, wie viele Pokémon gibt es denn überhaupt heute? Mit den aktuellsten Spielen, Schwert und Schild, die noch relativ frisch in den Regalen liegen. Wie viele Pokémon existieren offiziell? Alex, einen Tipp bitte.
Mhm.
Wie viele 400. Kannst du dich erinnern? Das letzte Mal, als du gespielt hast, waren es wahrscheinlich 150.
Ja, bei Pokémon Go. Ich habe ja nur Pokémon Go gespielt. Ich habe das Gameboy-Spiel nie gespielt oder irgendwelche anderen Varianten davon. Deswegen, ich würde jetzt mal sagen 400.
Wir haben den Tipp 400. Sascha, scheint dir das zu viel, zu wenig? Möchtest du mehr bieten?
Viel zu wenig. Viel zu wenig. 151 und dann kam, glaube ich, immer nur 100 hinzu. Du hast eben jetzt gesagt, das achte Spiel. Ich wusste nämlich nicht, wie viel es gibt. Aber es kam auch dann manchmal nur so wenige hinzu. Ich glaube, so 70 oder so gab es auch mal. Ich sag mal jetzt acht Spiele, 100. Ich sag 900, so.
900 ist der Tipp von Sascha Brittner. Michaela Satori.
Ich würde sagen 625.
625.
Oh, das klingt auch gut. Scheiße.
Das klingt auch gut. Aber was noch besser klingt, ist 900. Denn tatsächlich sind es 898 Pokémon.
Nee.
Das heißt, Sascha lag zwei Pokémon neben der tatsächlichen Antwort. Sascha möchte der Allerbeste sein und in den letzten zwei Runden war er das. Mal sehen, wie er sich mit der nächsten Frage, diesmal geht es um Musik, schlägt. Denn meine Frage, meine Schätzfrage an euch wäre, mit wie vielen Songs war Jimi Hendrix, der Musiker, Gitarrist, Sänger, wir wissen alle, wie er allein mit einer Gitarre vor riesigen Menschenmengen performen konnte, in den amerikanischen Top 40 Billboard Charts. Dein Tipp, wie viele Hits, also wie viele
ja, das Ding Songs ist halt, ne?
eingestiegen sind ja. in den Top 40, hatte Jimi Hendrix?
Es sind nur 27 geworden. Und jetzt weiß ich nicht, wann der den Durchbruch hatte. Aber damals war ja auch die Zeit anders. Da hatte ja Album irgendwie 3, 4 Nummer 1 Hits und die waren ein Jahr lang irgendwie in den Charts. Ich sag mal jetzt, von dem kennt man ja, also ich kenne so viel von Jimi Hendrix nicht. Ich sag mal 7.
7 Hits in den Top 40 Billboard Charts, sagt Sascha Brittner. Michaela, was glaubst du? Waren es mehr? Waren es weniger? Waren es tatsächlich genau 7? Du hast es vor der Sendung nachgeschaut.
Nein, ich habe mir gerade auf meinen kleinen Zettel die Zahl 7 geschrieben und dann sagt Sascha 7. Das heißt, ich muss jetzt entweder drüber oder drunter gehen. Und ich gehe ich drüber oder drunter? Ich gehe einen drunter und sag 6.
Nur 6 Hits, die Weltlegende Jimi Hendrix. Alex, meinst du, das stapelt ihn ein wenig tief?
Ja, ich glaube es. Nee, ich glaube, es waren wahrscheinlich sogar noch weniger. Ich glaube, es waren wahrscheinlich 3. Hey Joe.
3.
Hey Joe, und dann vielleicht noch, vielleicht, All Along the Watchtower. Und dann hört es, glaube ich, auch schon auf. Also Purple Haze oder so. Aber das ist auch die Frage, ob die Dinge dann wirklich in den Charts waren. Also ja, ich würde sagen 3.
So kulturell. Wenn Lukas das die ganze Zeit so betont mit Weltlegende, war es wahrscheinlich gar keiner.
Gar nicht so weit davon entfernt, denn tatsächlich hast du das schon ganz richtig analysiert. Auch Alex ging schon in die richtige Richtung, denn der legendäre Jimi Hendrix war, wenn man das so nimmt, eigentlich ein One-Hit-Wonder. Lediglich All Along the Watchtower war in den amerikanischen Top 40 Billboard-Charts, also die richtige Antwort wäre 1 gewesen. Und er ist nicht mal auf Platz 1 eingestiegen, sondern nur auf Platz 20. Und damit gewinnt diese Runde Alex Matzkeit. Meine nächste Frage, herzlichen Glückwunsch, geht wieder in den Filmbereich. Und wir sprechen über einen japanischen Regisseur, nämlich über Takashi Miike. Und der gilt bekanntermaßen, will ich jetzt mal behaupten, als einer der arbeitswütigsten Regisseure überhaupt. So hat er zum Beispiel allein im Jahr 2001 8 Langfilme gedreht, darunter so Kultklassiker wie Ishi the Killer oder Visitor Q. Aber wie viele sind es denn dann insgesamt geworden? Wie viele Filme hat Takashi Miike gedreht? Meine Quelle ist in diesem Fall die Datenbank des Film Social Medias Letterboxd. Michaela, du bist gerade dran. Takashi Miike, kennst du einen Film von ihm? Und wenn ja, was glaubst du, wie viele hat er noch so gemacht?
Ich kenne keinen einzigen Film wahrscheinlich, glaube ich. Und deswegen muss ich jetzt ins Blaue raten. Deine initiale Hausnummer hilft dabei aber. Weswegen ich sage, Moment, wie alt ist der Regisseur?
Gute circa? Frage, die Antwort habe ich jetzt nicht mitgeliefert. Ich glaube, er ist alt. Um die 70, aber er hat,
Okay, dann sage ich 476.
Ich muss kurz korrigieren, er ist 61. Wie viel? 400?
476.
476. Bemerkenswert. Das wäre ja wirklich ein ganz erstaunliches Pensum. Alex, gehst du da mit?
Ich hätte es jetzt etwas niedriger angesetzt. Ich hätte gesagt 40.
40, das ist ein Zehntel ungefähr. Es ist weniger als ein Zehntel. Jetzt, Sascha, wahrscheinlich positionierst du dich dazwischen, aber wo denn?
Ja, also John Ford ist ja teilweise in die Wüste gegangen, einfach mit ein paar Filmrollen hat was gedreht. Und selbst der ist, glaube ich, nur aus so 150 gekommen. Mhm. Deshalb sage ich mal 100, was eine schöne Zahl, 128.
128. Und tatsächlich ist das für dich eine ganz hervorragende Zahl, denn du hast wieder den Punkt erlangt. Es waren 104 und daran ist 128 näher als 40 und auch näher als 476. Michaela, wie wäre das möglich? Das ist nicht böse gemeint. Erklär mal kurz, wie man fast 500 Filme drehen kann.
Guter Arbeitsethos und immer wieder Verwenden von gefilmtem Material. B-Roll wird irgendwie in 16 verschiedenen Filmen genommen.
Ja, das gibt's ja durchaus, dass Leute irgendwie Sachen immer wieder neu aufgelegt. Es gibt so einen Ninja-Filmregisseur, der in seinem Leben 3 Filme gedreht hat und die dann immer wieder neu zusammengeschnitten hat und deshalb sehr prolific irgendwie geworden ist. Aber in diesem Punkt geht der Punkt an Sascha. Die vierte Frage wird zuerst Alex gestellt. Ich gebe gern zu, sie ist nicht spezifisch für Michaela geschrieben, sondern ich glaube, alle haben dabei die gleichen Chancen. In dem Nintendo-Spiel Animal Crossing, in der aktuellsten Fassung, erschienen für den Nintendo Switch, gibt es immer wieder neue Dorfbewohner, Leute, die vorbeikommen, man kann sie auf seiner Insel behalten, sie richten sich da in den Häuschen ein und sie sind von ganz vielen verschiedenen Spezies. Es gibt Hunde, es gibt Pinguine, es gibt Ameisenbären und es gibt eine bestimmte Anzahl von ihnen. Wie viele verschiedene mögliche Dorfbewohner gibt es insgesamt in der aktuellen Fassung von Animal Crossing? Alex Matzkeit, dich fragen wir natürlich zuerst, weil du der Experte bist.
25. Keine Ahnung.
25. Ein Tipp ins Blaue. Das ist blöd, wenn man bei sowas als Erster drankommt. Sascha, du hast das Spiel gespielt. Was tippst du? Wie viele sind es?
Keine Ahnung. Ich kenne Videos auf YouTube, wo Leute wirklich Stunden, über Wochen suchen, um diesen einen zu finden, den sie auf ihrer Insel haben wollen. Wirklich, keine Ahnung.
Deshalb ist eine Schätzrunde und nicht eine.
Ja, lass mich doch mal nachdenken.
Ja, ja, gut.
100. Sorry. 200.
200.
Keine Ahnung.
Michaela, sind es mehr? Sind es weniger?
Du es als sind definitiv mehr.
Okay, mehr als 200. Aber wie viele sind es ja, denn?
Ich glaube, das sind tatsächlich so über 400. Ich sag so 410 oder so.
Und ich muss nochmal hervorheben, dass ich diese Runde nicht extra für Michaela geschrieben habe, sondern ich dachte, das ist für alle ungefähr ähnlich schwer. Aber tatsächlich hat Michaela hier den Punkt erlangt, denn es sind 396. Das heißt, du warst gerade mal 14 daneben und hast damit den Punkt erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Wir gehen...
Lukas, kommt noch eine Star-Wars-Frage.
Die nächste Frage beschäftigt sich zumindest auch mit Film. Und ich würde sagen, ein bisschen ist das ja wie Star Wars, was er da macht, denn der philippinische Filmemacher Love Diaz ist bekannt für besonders lange Filme. Sein längster heißt Evolution of a Filipino Family. Ich möchte von euch in Minuten einen Tipp haben. Was glaubt ihr denn, wie lang dieser längste Film von ihm ist, der den Aufstieg und den Fall einer Familie von Farmern in den Philippinen zeigt? Sascha Brittner, dein Tipp.
Darf man Taschenrechner benutzen, wenn du sagst Minuten?
Weil von
ich kann
mir
das jetzt gerade im Kopf nicht rechnen.
Du darfst auch gerne Antwort in Stunden geben und ich rechne das dann
also, Nee, ich rechne das gerade selber um. 1000 Minuten, so, egal.
1000 Minuten. Ich muss dazu sagen, der längste Film, den ich bis jetzt von ihm gesehen habe, war auf der Berlinale ein 8,5-Stunden-Film.
Alter.
Michaela,
ja, an den habe ich jetzt auch gedacht, das ist aber ein anderer, ja? Ah, Mist.
Genau, Evolution of a Filipino Family ist ein paar Jahre älter.
Aha.
Michaela, dein Tipp. Sascha hat 1000 Minuten vorgegeben und du sagst
10,5 Stunden.
10,5, das heißt 630 Minuten ist dein Tipp.
Ja.
Ja, ich meine, wieso nicht? Alex, dein Tipp. Der längste Film von dem Filipino Love Diaz.
Würde dann jetzt so auf 14 Stunden oder sowas hochgehen tatsächlich. Also das wäre.
Oh, das musst du kurz rechnen, bitte.
Ja, warte mal, 840 Minuten.
840 Minuten. Und das ist kein schlechter Tipp, aber wir haben einen ganz ausgezeichneten Tipp gehabt und der kam von Michaela Satori. Denn tatsächlich ist der Film 647 Minuten lang und sie hat 630 getippt, das heißt eine Viertelstunde lag sie daneben. Wenn wir eine Pinkelpause zwischendurch anbieten, dann passt das schon. Also in diesem Fall geht der Punkt an Michaela. Ich würde sagen, wir besprechen den Film in der nächsten Ausgabe. Vielleicht ein bisschen lang, aber das müsstet ihr hinkriegen, oder?
Live-Kommentar.
Ja, bitte, das machen wir über Twitch. Hoffen wir, dass wir nicht gestrikt werden von Love Diaz. Halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, er fände das cool, wenn wir das machen würden. Aber das stelle ich mir auf Dauer ein bisschen anstrengend vor. Und gerade bei Slow Cinema gibt es dann auch oft nicht so viel zu kommentieren. Kommentieren kommen wir von Kommentieren zu Tieren, zu großen Tieren, zu großen, bösen, zerstörerischen Tieren, zu Überleitungen, die monströs sind, wie diese gerade. Wir wissen alle, King Kong ist ein Affe. Godzilla war mal eine Echse. Aber welches Tier ist denn bitte Gamera? Anfangen darf Michaela. Glaubst du, es ist A, eine Garnele, B, eine Schildkröte, C, ein Oktopus oder D, ein Adler? Gamera, das japanische Filmmonster.
Ich weiß, bei Detektiv Conan gibt's ein Monster oder ein Superheld, der Gomera heißt, aber okay, der hat keine Tierform. Das sonst
sondern das da ist einfach ein Mensch oder was?
Ich glaube ja, oder es ist irgendein Monster.
Das ist einfach eine kanarische Insel.
Oder ja, Dino stimmt, oder so. Was war, also
die Antwortmöglichkeiten sind A, Garnele, B, Schildkröte, C, Oktopus oder D, Adler.
Ich sag, das ist eine Garnele.
Du sagst, das ist eine gigantische Garnele. Alex, was sagst du? Garnele, Schildkröte, Oktopus oder Adler?
Auch ich kann mir das tatsächlich herleiten, denn Magic hatte 2020 eine Erweiterung, wo es um große Monster ging, so um Kaijus, und hatte dann auch so Godzilla-Universums-Skins für die Karten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Gamera eine Schildkröte ist.
Strategisch jetzt natürlich nicht das Allercleverste, das so rauszuposaunen, aber vielleicht liegst du auch daneben. Sascha, du kannst noch antworten. Würdest du da zustimmen? Oder liegt Alex da daneben?
Ja, Alex hat recht. Das ist eine Schildkröte. Ich weiß es und kann mich daher, auch wenn wir die gleichen Punkte bekommen, berüsten, es gewusst zu haben, auch ohne Magic oder sonst.
Du kannst es behaupten, nachweisen kannst du es nicht, denn du bist ja erst, nachdem Alex es gesagt hat, drangekommen, denn tatsächlich ist das richtig. Gamera ist eine riesige Schildkröte und laut dem Slogan der Filme, der Freund der Kinder, wer weiß es nicht, jeder von uns hatte als Kind eine riesige Schildkröte, die Städte zerstören, aber vor allen Dingen Städte verteidigen können. In diesem Fall.
Trample Haste.
Trample ist, das heißt, der blockieren wird, ignoriert, gell?
Genau.
Verzeihung, wenn ich hier die präzisen Details der Magic-Regeln nicht wusste. Ein Punkt jeweils an Sascha und Alex. Das bekannteste Werk des britischen Malers, Bildhauers und Konzeptkünstlers Damien Hirst trägt den kurzen prägnanten Titel The Physical Impossibility of Death in a Mind of Someone Living. Worum handelt es sich? Handelt es sich A, um einen diamantbesetzten menschlichen Schädel, B, um eine Edelstahlstatue eines Ballontierhundes, C, um einen in Formaldehyd konservierten Tigerhai oder D, um eine Rauminstallation mit einem Kinderzimmer voller Stacheldraht. Dran ist Sascha Brittner. Wir bewegen uns in die bildende Kunst. Damien Hirst, der Brite, sagt dir das was? Kennst du den als Künstler?
Ich muss strategisch antworten, Lukas. Frag mich doch sowas nicht direkt. Kannst du noch mal den Titel nennen?
Der Titel des Kunstwerks ist The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living.
Ich habe keine Ahnung, aber kannst du noch mal... Nee, sag nicht. Ich weiß es. Es ist der Hai. Ich schenke euch den Punkt.
Okay. Michaela, schließt du dich dem
ich
an?
Ich hätte auch tatsächlich gewusst, dass es der Hai ist.
Sehr gut. Alex?
Ah, siehst du, ich hätte den Ballonhund getippt.
Ja. Wüsstest du, von welchem Künstler der Ballonhund ist? Wüsstest du das jemand in der Runde?
Ist der nicht, ist der nicht von Damien Hirst?
Nein, das ist ja ein ganz anderer Künstler. Ein Künstler, der glatten
Dann ist der von Koons, oder?
Genau, Jeff Koons.
Ja,
sehr richtig.
Genau.
Ja, ihr habt alle richtig geantwortet mit dem Formaldehyd konservierten Tigerhai. Ein Punkt für alle. Wir gehen von der musealen Kunst wieder zum Telespiel. Es geht um ein Game. Und diesmal ist zuerst dran Michaela, richtig?
Mhm.
Und deshalb darfst du als erstes darauf antworten, wenn ich frage, welchen dieser Endbosse bekämpft man als Spieler in Dark Souls 3? Ist es A, das fluchverderbte Großholz, B, das großverderbte Fluchholz, C, das holzverfluchte Derbgroß oder D, das derbverholzte Großfluch? Was davon ist ein Bosskampf in Dark Souls 3? Was ist dein Tipp? Ist es das fluchverderbte Großholz, das großverderbte Fluchholz, das holzverfluchte Derbgroß oder das derbverholzte, der derbverholzte Großfluch?
Der Hackfleisch hackende Zahacker ist es auch eine Möglichkeit, aber ich würde sagen...
Ja, oder ist es vielleicht Bossplayer King Rap Eternal?
Ich schwanke zwischen A und D, dem Großverholzten...
Du schwankst zwischen dem fluchverderbten Großholz und dem derbverholzten Großfluch?
Ja, aber ich sage A.
Du sagst A, das fluchverderbte Großholz. Alex, bist du ein Kenner der From-Software-Spiele wie Dark Souls 3 und hast du eine Idee, welcher Bossgegner dort zu bezwingen ist?
Nee, aber ich würde auf B tippen. Also ich glaube, dass das ein Holz ist.
B
ist das, was, wo Holz hinten steht.
Ah, das großverderbte Fluchholz.
Gibt es bei allen
Holz? Nein, nur bei zwei steht das Holz hinten. Sascha, du antwortest zuletzt. Bei dir habe ich am ehesten das Gefühl, du könntest schon mal ein Dark Souls Spiel gespielt haben. Auch du
gar nicht.
Oder interessiert dich das nicht?
Auf der einen Seite ja. Also mich interessieren Spiele nicht, wo ich häufig sterbe. Ich finde das Sterben ganz schrecklich, auch in Videospielen. Und möchte das immer vermeiden. Ich finde das immer ganz doof. Ich möchte nicht verlieren und bin sehr ehrgeizig und sage daher, ich glaube, Michaela führt. Ich sage das gleiche wie Michaela.
Und hier stellt sich dein strategischer Ansatz als richtig heraus, denn tatsächlich lag Michaela richtig. Man bekämpft das fluchverderbte Großholz. Natürlich, wer kennt es nicht? Eine etwas kuriose Übersetzung vielleicht.
Hä? Das habe ich doch gesagt. Ich habe gesagt.
Nein, du hast großverderbtes Fluchholz gesagt.
Ach, verdammt.
Das sind wichtige Unterschiede. Es ist natürlich das fluchverderbte Großholz und nicht das großverderbte Fluchholz. Also wirklich, einmal mit Profis. Dafür darf jetzt Alex zuerst diese Frage beantworten. Wir gehen wieder in den Filmbereich zurück. Welchen Namen trägt die fiktive Rockband, in der Scott Pilgrim Gitarre spielt? Sind das A, die Sex Cooper Trooper, B, die Band Sextra Life, sind es C, Sex Bob Omb oder Meglove Not Waluigi?
Oh Gott, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern.
Wie gut hast du Scott Pilgrim in Erinnerung?
C. Ich sag C.
Du sagst Sex Bob Omb. Sascha, wie sieht es bei dir aus? Sex Cooper Troopers, Sextra Life, Sex Bob Omb oder Meglove Not Waluigi?
Sex Bob Omb.
Das kam schnell. Michaela, schließt du dich dem auch an? Oder ist es vielleicht doch Sextra Life oder Meglove Not Waluigi?
Mann, ich liebe ja Meglove Not Waluigi, aber weil Sascha so schnell Sexbomb Omb gesagt hat, gehe ich damit.
Und das ist tatsächlich auch richtig.
Ich wusste es natürlich auch. Ich habe nur versucht zu spielen, dass ich es nicht weiß.
Ja, das sind die Ausreden, die danach kommen.
Nein, ganz im Ernst. Der Nachteil. Tatsächlich, nachdem ich das letzte Mal anscheinend vergeigt habe, habe ich diesmal. Ja.
Das ist aber.
Ich weiß schon.
Die haben übrigens ein richtig gut produziertes Album damals rausgehauen, ne? Also produziert von Beck, glaube ich. Also, ich habe noch den Comic gelesen, hat also sehr, sehr
sind das nicht die 1, 2, 3, 4s oder so, die das quasi auf dem Soundtrack dann stattdessen? Oder war das was anderes? Verwechsel
ich das? Das weiß ich nicht. Also es gab mehrere Künstler, die da mit.
Mehrere Künstler haben Beck, auch an den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2020 mitgewirkt. Aber tatsächlich waren nicht alle von diesen reale Menschen. Meine Frage, die jetzt zuerst an Sascha geht, richtig? Alex war jetzt gerade zuletzt, welche dieser Anime-Figuren war nicht offizieller Ambassador der Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020? Nicht
Ambassador. Also drei davon waren
Ambassador. Offiziell, die Antwortmöglichkeiten sind A, Son Goku, B, Shinshan, C, Pikachu und D, Naruto. Welche dieser Anime-Figuren war nicht offizieller Ambassador der Olympischen Sommerspiele in Tokio?
Naruto, Son Goku und wer noch?
Pikachu.
Shinshan? Ja, Pikachu auf jeden Fall. Pikachu ist familienfreundlich.
C, Pikachu, D, Naruto.
Ich würde sagen Shinshan, weil das ist halt am provokant. Scheiße, ich kann jetzt als erster hier wieder so. Ich sag Shinshan und ich habe keine Ahnung.
Er rät komplett. Michaela, rät er richtig, rät er falsch? War es vielleicht doch Son Goku, Pikachu oder Naruto? Oder war es tatsächlich, wie Sascha sagt, Shinshan?
Ich glaube, Shinshan war es, weil da auch erst letztes Jahr oder dieses Jahr sogar ein Film noch rauskam, was also Sinn ergeben würde. Und der ist
so immer, als
also
Teil das
Franchise ist immer noch real. Genau. Pikachu auf jeden Fall. Und ich schwanke gerade zwischen Naruto und Son Goku.
So bei der Frage, wen du besonders magst und als Poster in deinem Zimmer aufhängen möchtest, oder?
Beispielsweise. Aber, uff. Ich sage Naruto.
Naruto. Fragen wir Alex, den Anime-Experten, welche von diesen
Figuren... Ich habe überhaupt keine Ahnung und ich schließe mich einfach Michaela an.
Du sagst auch D, Naruto. Und damit liegt ihr wieder mal alle falsch. Denn man würde natürlich annehmen, Pikachu wäre dort als Ambassador. Was für eine große Figur. Aber tatsächlich ist er der einzige von diesen vier Figuren, der nicht dort als Ambassador aufgetreten ist. Im Gegensatz zu Son Goku, Shin-Chan und Naruto.
Heftig.
Wer hätte es gedacht?
Wahnsinn. Verkehrte Welt.
Ich bin hier ganz stark auf eurer Seite. Ich habe euch eine gemeine Falle gestellt. Ich hätte natürlich auch gedacht, ach, Pikachu, ganz sicher. Mal sehen, ob ich euch auch hier eine Falle stelle. Hier antwortet Michaela antwortet zuerst auf die Frage. Und jetzt wird es wieder ein bisschen ernster. Welcher dieser Filmemacher hat ein wissenschaftliches Buch über die historische Persönlichkeit Jesus Christus geschrieben? War es A, Mel Gibson? War es B, Paul Verhoeven? War es C, Terrence Malick? Oder war es D, Jean-Luc Godard? Wer davon hat ein Buch über Jesus Christus geschrieben? Nicht nur so ein einfach dahingeschriebenes, kein Roman, sondern eine wissenschaftliche Abhandlung über den historischen Jesus Christus. Ich habe das Buch hier stehen, also ich kann auch gern gleich draus vorlesen, wenn ihr unbedingt wollt.
Ungern.
Okay, danke.
Ich sage, weil es irgendwie so passt eher. Scheiße. Ich sag Paul Verhoeven.
Du sagst B, Paul Verhoeven. Der Niederländer hat ein Buch über Jesus geschrieben. Alex, was glaubst du? Mel Gibson, Terrence Malick, Paul Verhoeven, Jean-Luc Godard?
Ich tippe mal auf Godard.
Du tippst, Godard hat ein Buch über den historischen Jesus Christus geschrieben. Sascha, wie sieht's bei dir aus?
Da ich nicht strategisch antworten kann und es nicht weiß, mir aber relativ sicher bin, trotzdem sage ich, Malick und Gibson hast du reingewählt aus offensichtlichen Gründen, ne, wegen dem Jesusfilm und Malicks Religiosität. Bei Godard kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Und der gute Paul hat auch irgendwie so Lücken in seiner Filmografie, wo ich mir häufig
was
so denke,
da könnte
ja auch mal mehr machen. Also ja, so halt so Jahre, wo nichts kam. Und wenn ich mir so anschaue, wie ja erfolgreiche andere Regisseure oftmals einfach alle paar Jahre was raushauen. So.
Na gut, er hat natürlich auch eine ganze Weile einfach kein Geld mehr bekommen, oder? Das ist ja nun auch ein Problem gewesen.
Ja, das kann auch sein, das kann auch sein. Ja. Ich sag Paul.
Und tatsächlich ist das richtig ein Punkt jeweils für Michaela und Sascha Brittner, denn er besucht seit über 30 Jahren mittlerweile den Jesus-Christus-Konvent in den USA und hat diese Ergebnisse in den 2000ern in dem Buch über Jesus Christus festgehalten, während der Marxist Jean-Luc Godard über andere Sachen geschrieben hat, über die Filmgeschichte, aber nun gut.
Das erklärt Benedetta.
Das erklärt sicher einiges, vielleicht auch Benedetta, den neuen Nunsploitation-Film von Paul Verhoeven. Wir haben gerade schon über den Anime-Experten Alex gesprochen und deshalb dachte ich mir, gibt es jetzt noch eine Anime-Frage für ihn. Denn jetzt wird es musikalisch. Meine Bitte ist, vollenden Sie diese Textzeile aus dem Digimon-Titelsong. Ein Digimon wird nicht begleiten.
Yes!
A. Gegen all deine Feinde fighten. B. Immer an deiner Seite streiten. C. Der beste Freund aller Zeiten. Oder D. Vielleicht kannst du ja auf ihm reiten. Die Titelzeile beginnt mit, ein Digimon wird dich begleiten und wird dann vollendet von A, gegen all deine Feinde fighten, B, immer an deiner Seite streiten, C, der beste Freund aller Zeiten oder D, vielleicht kannst du ja auf ihm reiten. Was glaubst du?
B.
Du glaubst, immer an deiner Seite streiten. Sascha, du klangst gerade sehr angetan.
Nein,
ich habe keine Ahnung. Ich zweifle an mir, an meiner Existenz. Ich weiß eigentlich nichts.
Also Digimon ist so eine Sache, die habe ich geschaut, besonders den Kinofilm, alleine.
Ich auch.
Und da dachte ich mir schon so, ich bin so ein bisschen zu alt dafür und mit so einem schlechten Gewissen irgendwie rausgegangen, obwohl mir der Film sehr gut gefallen hat. Und jetzt kann ich sagen, es hat mir was gebracht.
Es hat sich gelohnt.
Ja, ich sag, der beste Freund, was war's?
Mist. Ja, das
hat aller Zeiten.
Aller Zeiten, ja,
genau. Ist der beste Freund aller Zeiten.
Ich habe das auch jetzt so breit erklärt, weil Mirella das auch weiß, 100%.
Ja. Na gut, damit haben dann die beiden
Antwortenden
richtig geantwortet. Aber ich finde tatsächlich, ein Digimon wird dich begleiten. Vielleicht kannst du ja auch wie ihm reiten. Fände ich eigentlich auch ganz gut, oder? Oder gegen all deine Feinde fighten. Ich finde, das ist ein schöner Reim. Begleiten auf fighten, da kann man sich nicht
beschweren. Vielleicht, wenn es heute rauskommen würde, ja.
Das wäre die neue Fassung. Wir gehen zurück zu Sascha und damit natürlich auch zu seinem Spezialgebiet, zur Hochkultur, zur französischen Literatur. Denn ich muss ja hier noch ein bisschen den hochkulturellen Teil dieser Quizfragen mit einbringen. Der französische Literat Georges Perec hat im Jahr 1969 einen experimentellen Roman geschrieben, in dem er vollständig auf einen Buchstaben verzichtet. Welcher ist das? Ist das A das B? Ist das B das A? Ist es C das D oder ist es D das E?
Lukas.
Auf welchen Buchstaben verzichtet der französische Literat Georges Perec in seinem experimentellen Roman von 1969? Ist es A, B, B, A, C, D oder D, E?
Sag mal bitte nur die Buchstaben.
Die Buchstaben, auf die er verzichtet hat, sind entweder B, ja. A, D oder E.
Also, ja, ich sag E.
Du sagst, er verzichtet auf E.
Mhm.
Na gut, Michaela, auf welchen Buchstaben hat Georges Perec zum Experiment, um seine Sprache zu erproben, verzichtet? Auf B, A, D oder E?
E klingt verlockend, weil es ja so ein Buchstabe ist, der sehr oft vorkommt.
Du meinst, dann wäre es besonders fordernd, so als Experiment.
Genau. Ich sag aber, um was anderes zu sagen, sage ich, dass er auf das A verzichtet hat. Mhm.
Und Max, was glaubst du, auf welchen Buchstaben er verzichtet hat?
Dann würde ich auch, dann tippe ich auch nochmal was anderes und dann würde ich tippen, dass er auf das D verzichtet.
Warum verzichtet man gerade auf das D? Was ist das, die Aussage des Experiments?
Mhm. Ja, keine Ahnung.
Gut. Dann muss ich sagen, richtig ist hier die Antwort D und das heißt E, der Buchstabe E, der auch den Titel des Romans ausmacht. Der Roman heißt einfach E und er verzichtet auf das E. Ja, das ist eine große Herausforderung und der Roman verschiebt
Linguistikstudium hat Verben überhaupt reflektieren.
Ja, das macht es nicht so einfach, aber er hat es geschafft. Es hat eine Weile gedauert und ganz bemerkenswert finde ich auch einen Text des englischen Übersetzers, der sich gefragt hat, wie überträgt man das denn jetzt noch in eine andere Sprache, wenn man diese Vorlage hat und dann wieder auf das E verzichten muss auch. Aber der Punkt geht in diesem Fall dann an unseren, wie schon angekündigten, französischen Literaturexperten Sascha Brittner. Welcher ist denn dein Lieblingsroman von Georges Perec? Wahrscheinlich genau dieser, oder?
E.
Ja, ja. Sehr schön. Wir kommen zu Michaela und bewegen uns vielleicht noch weiter in die Hochkultur hinein. Es wird noch anspruchsvoller. Denn meine nächste Frage ist, der österreichische Rapper Moneyboy, bürgerlich Sebastian Meisinger, ist bekanntermaßen Akademiker. Wie lautet der Titel seiner Diplomarbeit? Ist es A, Wu-Tang is for the Kids, komparative Semiotik der Jugend in den Texten von RZA und Method Man? Ist es B, Kultursoziologie des Diss-Tracks, sprachliche Merkmale lyrischer Streitschriften? Ist es C, Gangster-Rap in Deutschland, die Rezeption aggressiver und sexistischer Songtexte und deren Effekt auf jugendliche Hörer? Oder ist es D, vier Elemente, Hip-Hop als Jugendkultur in Österreich, Deutschland und der Schweiz? Über was hat Moneyboy, Mr. Dreh den Swag auf, der Fruity Pineapple Dude, YSL Plug, worüber hat er seine Diplomarbeit geschrieben?
Oh.
Ja, eine angemessene Reaktion.
Was war das nochmal, ey? Ohne Scheiß, Mann. Hättest du mich das vor 10 Jahren gefragt, hätte ich dir das wie aus der Pistole geschossen beantworten können.
Ich glaube, da war sie noch gar nicht geschrieben. Also es wird auf.
Kannst du mir noch mal B vorlesen?
B war Kultursoziologie des Diss-Tracks, sprachliche Merkmale lyrischer Streitschriften.
Ich sag D.
Du sagst D. Vier Elemente Hip-Hop als Jugendkultur in Österreich, Deutschland und der Schweiz?
Ja.
Alex, wo siehst du Sebastian Meisinger als Akademiker? Was glaubst du, was sind die Themen, die ihn interessieren?
Ich kenne den Typ natürlich überhaupt nicht, aber ich schließe mich einfach mal Michaela an. Das ist immer eine gute Wahl.
Du glaubst, er hat über Hip-Hop als Jugendkultur in Österreich, Deutschland und der Schweiz geschrieben. Sascha, wie sieht's bei dir aus? Glaubst du, das war sein Thema?
Also ich höre davon zum ersten Mal. Ich dachte immer, dass der real ist. Ich wusste gar nicht, dass Moneyboy eine Kunstfigur ist. Also na, das finde ich gerade wirklich
weißt ein bisschen sehr verstörend. Ich glaube, er hat mittlerweile genug Drogen genommen, um das sehr ernst zu meinen.
Was war es?
Seit er sein Gucci-Bandana verloren hat, ist nichts mehr.
Keine Doktorarbeit oder Diplomarbeit, hast du gesagt.
Also keine Doktorarbeit, eine Diplomarbeit, sorry, das müssen wir vielleicht nochmal betonen. Es ist nicht Dr. Meisinger.
Shit, ich sag B, das klang irgendwie am
Du sagst
am,
Kultursoziologie am des Diss-Tracks, sprachliche Merkmale.
Ja, lyrischer Merkmale, ja.
Und damit muss ich euch leider allen eingestehen, Shish, ihr seid leider keine Moneyboy-Experten, denn richtig gewesen wäre Antwort C, Gangster-Rap in Deutschland, die Rezeption aggressiver und sexistischer Songtexte und deren Effekt auf jugendliche Hörer. Und das hat er dann später auch nochmal in die Praxis umgesetzt. Man soll nochmal sagen, Akademiker wären weltfremd und eingestaubt. Kommen wir zuletzt zu Frage 20. Und ich habe mir gedacht, ich gehe nochmal in den Bereich Film. Ich gehe nochmal in den Bereich, wo man kuriose Fragen, wo kuriose Antwortmöglichkeiten hat. Denn ich wollte fragen, Berlinale-Filme haben oft kuriose Titel. Welcher dieser Titel ist keiner von einem Berlinale-Film aus dem Jahr 2021? Welcher dieser Titel wurde nicht bei der Berlinale 2021 gezeigt? Ist das A, Death of a Virgin and the Sin of Not Living? Ist das B, 1001 Attempts to Be an Ocean? Ist es C, A River Runs, Turns, Erases, Replaces? Oder ist es D, The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic? Welcher dieser Filme ist nicht auf der diesjährigen Berlinale zu sehen gewesen?
D.
Du sagst, The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic war kein Film auf der diesjährigen Berlinale. Sascha, wie siehst du das?
Kannst du die nochmal sagen? Die klingen alle mega bescheuert.
Das war, ein bisschen der Gag des Ganzen. Es ist A, Death of a Virgin and the Sin of Not Living. Es ist B, 1001 Attempts to Be an Ocean. C, A River Runs, Turns, Erases, Replaces. Oder D, The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic.
Boah. To Be an Ocean klingt so doof.
1001 Attempts to Be an Ocean klingt doof?
Ja, nee, das Attempts to Be an Ocean. Da kann ich mir nichts drunter vorstellen. B, C ist eine Doku über einen Fluss.
Okay.
A ist auch irgendwas mit den Virgins. Das ist immer sowas bei der Berlinale. Sex irgendwie. zu strategisch, verdammt. Ich sag
mit dem Ocean B. Du sagst 1001 Attempts to Be an Ocean. Michaela, die letzte Antwort im Spiel. Was glaubst du, welcher dieser Filme nicht auf der diesjährigen Berlinale zu sehen war?
Ich finde tatsächlich auch, D klingt für mich am ehesten, also das ist der, unter dem ich mir am wenigsten vorstellen könnte. Die anderen klingen eher wie Berlinale-Filme.
Nun gut, der Gag ist, dass The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic zwar tatsächlich nicht auf der diesjährigen Berlinale zu sehen war, denn er wurde natürlich in Venedig gezeigt, dieser finnische Film. Deshalb ist die Antwort D richtig. Ich kann, wenn ihr wollt, kurz den Plot von diesem Film beschreiben. Jaco und Sirpa have never met face to face, but used to talk on the phone every day. When he heard about her declining health, he decided to go meet her in another city. And when he saw, he was blind and paralyzed from the chest down. Das ist der Plot von Timo Nikis Film Soeka mis joka ai halonuta neheda Titanica. Mein Finnisch lückenlos und perfekt, akzentfrei. Es haben nicht alle finnischen Zuhörer gerade Selbstmord begangen. In diesem Fall gibt es einen Punkt für die Antworten D. Das heißt, die kamen in diesem Fall von Alex und Michaela, richtig?
Genau.
Gibt's den Ocean-Film?
Den gibt's natürlich. Möchtest du wissen, worum es in 1001 Attempts
Bitte.
In Ocean geht? Das kann ich für dich kurz googeln, dass es überhaupt
nichts ist mir gerade wichtiger. Es brennt mir unter den Nägeln.
Hier steht, bei Square Eyes Film ist als Beschreibung für diese experimentelle Dokumentation angegeben, 1001 Attempts to Be an Ocean reflects on the experience of not being able to see the world with depth perception, made up of micro events from satisfying videos that swarm on the internet. The abstract narrative unfolds through an appropriation way by referring to trance and minimal music. It's about a desire for groundless waves blended with today's inexorable entropy of an information society. Wer da nicht denkt, den schaue ich mir an, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
Blockbuster.
Vielleicht ist der ja handwerklich gut gemacht.
Wollen wir uns durch das Ganze arbeiten und schauen, wer die meisten Punkte gemacht hat?
Ich habe tatsächlich mitgeschrieben.
Ach so.
Ach. Ah.
Alles klar. Laut meiner Notizen hat tatsächlich Sascha mit 10 Punkten gewonnen.
Ah! Herzlichen Glückwunsch.
Verdient.
Ja, geil.
Auf dem zweiten Platz mit 9 Punkten Michaela Satori, die Koryphäe. Und
weit abgeschlagen mit 6 oder sowas wahrscheinlich.
Nein, ganze 7 Punkte Alex Mattgeit.
Aber im Herzen seid ihr alle Gewinner, ja. Manche eben ein bisschen weniger natürlich. Als andere. Da muss man auch klar differenzieren. Alle sind Gewinner, aber manche sind halt nicht so richtig Gewinner, sondern halt so mehr so im abstrakten Sinn Gewinner. Und in diesem Fall ist der Gewinner Sascha Brittner. Herzlichen Glückwunsch. Sascha, was machst du mit dem Preisgeld von 0 Euro, aber dem der Anerkennung und dem Respekt von Menschen in aller Welt?
Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Meine Katze hat mega Hunger. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zu der und informiere sie, dass ich gewonnen habe.
Sie ist im Besitz eines wahren Gewinners.
Ja, dass sie stolz sein kann auf ihren Papa. Nee, was ich damit mache? Wahrscheinlich auf Twitter damit angeben, massiv sogar, bis dann irgendwie das nächste Quiz
vielleicht
kommt.
Vielleicht erst, wenn das Quiz rauskommt. Vorher wäre es ja ein bisschen ein Spoiler. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt als Abspannmelodie dann den Angeber Paul Rap Infinity haben. Ansonsten müssen wir uns leider mit der regulären Kulturindustrie-Melodie vorlieb nehmen. Vielen Dank an meine drei Kandidaten. Vielen Dank an Sascha.
Ja, gerne.
Und vielen Dank an Alex. Vielleicht schneide ich das einfach zusammen. Danke fürs Mitspielen und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Danke fürs Vorbereiten
der Fragen. Danke, genau. Super. Danke, Lukas.
Ciao.
Ciao.
Ciao.